Liebe Geschwister, liebe Bamberger Gemeinde, nach 6 oder 7 Jahren, glaube ich, war ich zuletzt bei euch. Und ich freue mich für diese Möglichkeit und Gelegenheit, euch wiedersehen zu dürfen und miteinander gemeinsam das Wort Gottes sozusagen zu studieren. Ihr seid gar nicht älter geworden, also ich meine die Geschwister, die ich so in Erinnerung habe, also das heißt, die Zeit ist relativ, ihr lebt gesund und das ist gut so. Ich wünsche euch allen auch gute Gesundheit und alles, was dazu gehört. Mein Thema für heute ist die christliche Vollkommenheit. Es gibt wohl kaum einen Begriff in der Heiligen Schrift, der während der Kirchengeschichte heftiger umkämpft gewesen wäre als die christliche Vollkommenheit. Die meisten hielten die Vollkommenheit für ein moralisches Ideal, was nur Jesus erreichen konnte. Andere waren der Meinung, die Vollkommenheit sei ein Ziel, worauf man hinarbeiten muss. Einige glauben sogar, die Vollkommenheit sei eine Vorbedingung der Seligkeit. Die Kirchenväter unter dem Einfluss der griechischen Philosophie verstanden diesen Begriff im absoluten Sinne. Das heißt, nur Gott ist vollkommen. Der Mensch könne diese Perfektion, also diese Vollkommenheit, nicht erreichen, außer Jesus plus einigen wenigen Personen, die von der Kirche als sogenannte Heilige bezeichnet wurden. Die Reformatoren behaupteten dagegen, dass der Weg zur Vollkommenheit für jeden Gläubigen offen steht. Aber keiner darf glauben, er sei bereits vollkommen. Leider landeten die nachreformatorischen Erweckungsbewegungen fast ausnahmslos im extremistischen Perfektionismus. Unbiblische Vorstellungen haben immer wieder zu Fanatismus und Ausschreitungen geführt. Manche dieser Verirrungen werden heute noch von vielen Christen geglaubt. Eine irrige Auffassung hebte zum Beispiel den deutlichen Unterschied zwischen dem Willen des Gläubigen und dem Willen Gottes auf. Ihre Verfechter behaupteten, da der Christ vollkommen sei, müsse alles, was er tue, zwangsläufig richtig und geheiligt sein. Diese Anschauung führte unter ehemaligen Anhängern der Miller-Bewegung zu sexueller Freizügigkeit und anderen moralischen Verirrungen, die dann als sogenannte geistliche Liebe bezeichnet wurden. Eine andere unbiblische Auffassung war die Heiligkeitsbewegung am Ende des 19. Jahrhunderts. Sogar einer unserer Prediger, wie Wagner, also der amerikanische Prediger Wagner, lehrte, dass jemand, der wahrhaft Christi Gerechtigkeit besitze, niemals krank werden könne. Eine weitere perfektionistische Irreführung ist die sogenannte moralistische Vollkommenheit, die eine äußerliche Übereinstimmung mit dem Gesetz betont. Diese Auffassung reglementiert das gesamte menschliche Verhalten durch Vorschriften. Diese Vorschriften werden dann immer umfassender und tangieren praktisch, schließen alle Bereiche des Lebens ein, wie Ehe, Familie, Arbeit, Erholung, Kleidung, Ernährung und so weiter. Das Problem dieser Richtung ist das gleiche wie damals bei den Pharisäern. Ihr kennt ja aus den Evangelien, was das Grundproblem dieser Pharisäer war. Nämlich, sie haben versucht, den Glauben durch Vorschriften, Paragraphen und Satzungen zu regeln. Für jede erdenkliche Situation irgendeine so. Und was ist ihnen dabei untergegangen? Was hat Jesus Christus gesagt? Ihr habt das Wichtigste übersehen, nämlich die Barmherzigkeit, die Gerechtigkeit und die Liebe. Also Vorsicht vor solchen perfektionistischen, also pharisäischen Richtungen und Tendenzen. Ein letztes Missverständnis der christlichen Vollkommenheit setzt an die Stelle der fortschreitenden Vollkommenheit die uns aufgrund der Rechtfertigung zugerechnete Vollkommenheit. Man glaubte, man könne die Rechtfertigung von der Heiligung trennen. Oder den Charakter einer Person auf eine andere übertragen. Die Verfechter dieser Lehre behaupten, wir sind in Christus vollkommen und allein darauf kommt es an. Auf diese Weise haben mit der Erlösung alle Prüfungen ein Ende. Da Jesus alles macht, könne sich der Christ beruhigt zurücklehnen, nachdem er zum Glauben gefunden hat. Zwar wird zu einem guten Lebenswandel ermutigt, doch der gilt nicht als notwendig für die Erlösung. Solch ein Glaube führt letztlich zur Ablehnung des Gesetzes, zum sogenannten Antinomismus. Also der Antinomismus bedeutet, also in der theologischen Fachsprache, dass jemand das göttliche Gesetz als nicht mehr gültig oder ungültig betrachtet. Leider sind viele christliche Glaubensrichtungen dieser falschen Vorstellung sozusagen zum Opfer gefallen. Nun, was lehrt die Heilige Schrift über die Vollkommenheit? Als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, wurde mir klar, dass man in einer Predigt, sagen wir so in 30 Minuten, nicht alle Aussagen der Heiligen Schrift irgendwie, die halt wichtig werden, erfassen kann. Daher habe ich Folgendes gemacht. Ich habe das in zwei geteilt, also die Vollkommenheit, die Aussagen über Vollkommenheit im Alten Testament und vielleicht eine nächste Gelegenheit, eine andere Predigt über die Aussagen des Neuen Testamentes zu diesem Thema. Also heute werde ich mich auf das Alte Testament beschränken. Nun, hier gibt es auch drei wichtige Punkte, die ich tangieren möchte. Erstmals der Aufruf zur Vollkommenheit, dann die Gedanken über die Vollkommenheit Gottes und schließlich die menschliche Vollkommenheit im Alten Testament. Diesen Aufruf zur Vollkommenheit lesen wir in 1. Mose Kapitel 17, Vers 1. Dort, wo Gott von Abraham die Vollkommenheit fordert, als er ihm den Bund von Neuem bestätigte. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Also in der Luther-Übersetzung heißt es fromm, in der Elberfelder gibt es den anderen Begriff untadelig Und bei Zwingli habe ich noch einen weiteren Begriff gefunden. Er sagt unsträflich. Also wandle vor mir und sei unsträflich. Also untadelig, fromm und unsträflich gehen alle drei in die eine Richtung. In vielen Kirchen hört man heute gerade das Gegenteil dessen, was Gott hier sagt. Statt zum aktiven Handeln aufzurufen, wird regelrecht ein Evangelium der Passivität verkündigt. Wir können nichts tun, heißt es in diesen Kreisen. Alles ist die Handlung Gottes. Und sie merken gar nicht, dass gerade ihre passive Glaubenshaltung das Wirken des Heiligen Geistes in ihnen blockiert. Diese Menschen orientieren sich frei nach dem Motto, man muss das Leben nehmen, eben wie es ist. Oder wer nichts tut, kann keinen Fehler machen. Doch die Passivität als Lebens- und Glaubenshaltung ist im Widerspruch zu dem Evangelium Jesu Christi und ist eher ein typisches Kennzeichen heidnischer Religionen aus dem fernen Osten. In der Schule ist es so, dass manche Schüler gar kein Interesse daran haben, in einem Fach sehr gut, also fehlerlos zu sein. Wenn man nur nicht sitzen bleibt, alles andere ist den meisten egal. Wozu soll man sich so schrecklich anstrengen? Viele Christen machen es genauso. Sie haben gar kein Interesse daran, ohne Tadel zu sein. Aber Jesus will keine befriedigenden oder ausreichenden Christen, denn er sagt in der Bergpredigt, ihr sollt vollkommen sein. Wenn die Vollkommenheit, also dieser Zustand, etwas Unerreichbares gewesen wäre, hätten Jesus und die Schreiber der Heiligen Schrift kaum so beharrlich nach ihrer Suche ermutigt. Gott selber hätte uns nicht aufgefordert, nach ihr zu trachten, hätte er nicht von vornherein in unsere Natur die Sehnsucht nach Vollkommenheit und Ewigkeit eingepflanzt. Ferner kann niemand die Bibel lesen, ohne in seinem Herzen zu einem höheren Leben angezogen zu werden, dessen Vorbild und höchster Maßstab Jesus Christus ist. Interessanterweise ist diese Sehnsucht nach Vollkommenheit nicht nur für das geistliche Leben des Menschen typisch. Schaut euch ein bisschen um. Wir können dieses Verlangen in sämtlichen Bereichen des irdischen Lebens beobachten. Es reicht, wenn wir zum Beispiel an Künste denken, Musik, Malerei, Dichtung, Architektur oder auch zum Beispiel an Sport. Also jeder trainiert, übt 4, 5, 6, 7 Stunden am Tag in der Weltklasse, ob das jetzt Sport, Kunst oder was auch immer, jeder trachtet nach einer Perfektion. Im Fußballspiel, im Tennisspiel, im Laufen, im Tour de France. Also jeder will sozusagen eine perfekte, maximale Leistung erreichen. Sogar der verdeckte Motor unserer technisch-wissenschaftlichen Entwicklung ist im Grunde genommen nichts anderes als die Sehnsucht des Menschen nach Vollkommenheit. Der Ingenieur bei Siemens oder wer ein neues Fahrzeug entwickelt oder neue Raumschiffe oder Handys, Computer, also immer besser, also das Ziel auch des Nichtgläubigen oder sag mal so gottlosen Menschen ist irgendwo eine Vollkommenheit, etwas Perfektes zu erreichen. Das zeigt uns, ist ein Beweis dafür, dass diese Sehnsucht uns von dem Schöpfer eingepflanzt wurde. Und diese Sehnsucht konnte ja von der Sünde nicht einfach ausgelöscht oder neutralisiert werden können. Es ist unvorstellbar, dass Gott uns die Sehnsucht nach Vollkommenheit eingepflanzt hätte, ohne gleich den Weg zu ihrer Erlangung gezeigt zu haben. Es ist also nicht zu fragen, ob Vollkommenheit möglich ist oder nicht, sondern wir müssen uns darüber klar werden, Frage 1, was haben die Schreiber der Heiligen Schrift unter Vollkommenheit verstanden? Und die zweite Frage, wie kann man diese Vollkommenheit erreichen? Ein großes Problem entsteht, wenn wir die Vollkommenheit im absoluten Sinne verstehen. Eine solche Deutung befindet sich zwar im Einklang mit der griechischen Philosophie, entspricht aber nicht der Sicht der Bibel. Wer der biblischen Bedeutung von Vollkommenheit auf die Spur kommen will, muss immer den Textzusammenhang als Kommentar betrachten, der die Wortbedeutung erklärt. Dieser Textzusammenhang ist oft nicht nur ein Kapitel oder ein Buch, sondern gegebenenfalls die ganze Heilige Schrift. Wenn wir verschiedene Bibelübersetzungen vergleichen, werden wir überrascht sein von der Tatsache, dass die Übersetzer das Wort vollkommen aus dem hebräisch-griechischen Grundtext relativ selten verwendet haben. In den Übersetzungen kommt dieses Wort etwa 100 bis 200 Mal vor, im Gegensatz zu dem Original, wo es circa nach Meinung von Fachleuten und Theologen etwa 800 Mal verwendet wurde. Offenbar haben die Übersetzer in den meisten Fällen das Wort vollkommen mit anderen Formulierungen ersetzt, die zum Beispiel dem Inhalt des betreffenden Textes irgendwie näher kamen. Ein Beispiel dafür. 2. Chronik, Kapitel 24. Kapitel 24, Vers 13. Und die Werkmeister sorgten dafür, dass durch sie die Ausbesserung fortschritt, und so, jetzt hört richtig zu, so stellten sie das Haus Gottes nach seinem alten Maß wieder her. Also sie stellten das Haus Gottes nach seinem alten Maß wieder her. So hat diese Stelle zum Beispiel Luther übersetzt. Aber im hebräischen Grundtext steht an dieser Stelle das Wort vollkommen. Das heißt, der Hebräer hat es so formuliert, und sie stellten das Haus Gottes vollkommen wieder her. Aber Luther hat hier zu Recht ein bisschen anders übersetzt, weil es ging ja hier nicht um eine Vollkommenheit im biblischen Sinne, sondern nur, dass das Haus wieder so hergestellt wurde, wie es früher war. Im hebräischen Alten Testament stehen die Wörter Tamim und Salem, im griechischen Neuen Testament das Wort Teleos für Vollkommenheit. Und deren Bedeutung könnte man in unserer Sprache folgendermaßen wiedergeben: untadelig, unsträflich, vollendet, reif, etwas, was den Gipfel seiner Entwicklung erreicht hat. Nun zur göttlichen Vollkommenheit. Auch wenn es unglaublich zu sein scheint, in der ganzen Heiligen Schrift gibt es nur einen direkten Hinweis auf die Vollkommenheit Gottes, und zwar, wo? Kennt ihr die Stelle? Genau, danke, guter Glanz. Also im Matthäus-Evangelium, wo Jesus sagt, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wenn wir diese Aussage Jesu im Textzusammenhang genauer analysieren, stellt sich heraus, dass Jesus hier weniger über eine abstrakte Vollkommenheit der Person Gottes spricht, sondern eher seine vollkommene Hinwendung zu uns Menschen gemeint hat. Ähnlich verwenden die hebräischen Propheten das Wort vollkommen weniger, um den Charakter Gottes zu beschreiben, als vielmehr um seine Wege, seine Werke, sein Gesetz und seine Allwissenheit zu kennzeichnen. Zum Beispiel das Werk Gottes. 5. Mose, Kapitel 32, Vers 4. 5. Mose, 32, Vers 4. Hier heißt es, er ist ein Fels, seine Werke sind vollkommen. Von welchen Werken ist hier die Rede? Mose erinnert sich an die Werke Gottes, die er für sein Volk Israel getan hat, von der Befreiung aus Ägypten. Also Mose erinnert sich an die Werke Gottes, die er für sein Volk Israel getan hat, von der Befreiung aus Ägypten bis zum Eintreffen in Kanaan. Und er bewundert die vollkommene Hinwendung Gottes zu seinem Volk, ungeachtet dessen Untreue. Über den Weg Gottes lesen wir eine Aussage diesbezüglich in den Psalmen. Psalm 18, 31. Der Psalmist sagt, Gottes Wege sind vollkommen, die Worte des Herrn sind durchleuchtet. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Die Wege Gottes sind vollkommen. Warum? Weil sie denen, die ihm vertrauen, zum Besten dienen. Über das Gesetz Gottes gibt es im nächsten Kapitel, Psalm 19, Vers 8, auch eine wichtige Aussage. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. David hält das Gesetz Gottes für vollkommen, weil es das Herz erfreut, die Augen erleuchtet und für den, der es hält, einen großen Lohn hat. Und schließlich noch eine Aussage über die Allwissenheit oder das Wissen Gottes. In Psalm 139, die Verse 2, 3 und 6. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Und Vers 6, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar. Und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Also die Allwissenheit Gottes und all diese Perfektion und Vollkommenheit, die ihn sozusagen in jedem Bereich umgibt, können wir natürlich als eingeschränkte oder beschränkte Menschen, je nachdem, nicht begreifen. Das ist wahrscheinlich auch nicht zu begreifen. Nur wer ihm gleichwertig oder ebenbürtig ist, könnte das irgendwie nachvollziehen. Es reicht, wenn wir zum Beispiel darüber nachdenken, wie steht es in Offenbarung? Die Namen der Erlösten im Buch des Lebens, das von Anbeginn da war, also noch vor der Schöpfung unseres Planeten. Also Gott wusste, dass es uns geben wird, aber nicht nur, dass wir eines Tages da sind, sondern auch, wie wir uns entscheiden werden, weil er ja das Herz des Menschen kennt. Also wenn das wirklich kein Wissen ist, dann gibt es überhaupt kein Wissen. Es ist aus gottloser Sicht etwas Ungeheuerliches, nicht? Wer kriegt Angst? Es macht natürlich schon Angst, nicht? Dass Gott wirklich Vergangenheit, Zukunft, alles kennt und alles unter Kontrolle hat, über Zeit, Raum und Materie steht. Aber auf der anderen Seite haben wir diese wunderbare Sicherheit und Gewissheit, dass er ja alles getan hat, um uns zu retten. Und seine Absicht ist nicht die Vernichtung oder die Verdammnis, sondern möglichst jeden zu retten, der zu retten ist und bereit ist, seine Hand, sozusagen ausgestreckte Hand, anzunehmen. Aus den zitierten Texten geht deutlich hervor, dass wenn die Bibel über die Vollkommenheit Gottes spricht, weniger an seinen Charakter denkt, sondern vielmehr an seine Taten, die er für die Rettung der Menschheit vollbracht hat. Die Einsicht, dass Gottes Vollkommenheit sich in seiner aktiven Vorsehung seiner Geschöpfe gegenüber offenbart, ist eine wichtige Entdeckung für die biblische Deutung des Begriffes Vollkommenheit. Die Hinwendung Gottes zu uns Menschen ist eine vollkommene Äußerung seines Charakters. Dies müssen wir auch deshalb betonen, weil, wie wir das später sehen werden, die Vollkommenheit des Menschen auch nicht in seinem Charakter, sondern in seiner Beziehung zu Gott und seinen Mitmenschen zu suchen ist. Und nun der dritte Punkt, die menschliche Vollkommenheit im Alten Testament. Hier möchte ich ein paar Beispiele geben von Menschen, die von der Bibel als vollkommen bezeichnet wurden. Deren Zahl ist nicht besonders groß. Es reicht eine Hand, um sie zu zählen. Die erste Person ist Noah. Ich lese in 1. Mose, Kapitel 6, Vers 9. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. In der Elberfelder Übersetzung wird hier Noah mit dem Attribut untadelig versehen. Also Noah war ein untadeliger Mann. Noah ist der erste Mensch, der von der Bibel mit diesem Attribut Tamim, das heißt vollkommen, ausgestattet wird. Es wird nicht behauptet, dass er nie gesündigt hätte oder einen solchen Grad der Heiligkeit erreicht hätte, der als sündlos bezeichnet werden könnte. Wenn wir seine Geschichte weiterlesen, entdecken wir gleich einen seiner Fehler, der für seinen jüngsten Sohn sogar schwere Folgen gehabt hat. Aber Noah war vollkommen, weil er sich Gott völlig übergeben hat. Die Vollkommenheit bezieht sich nicht auf seinen Charakter oder auf seine menschliche Natur, sondern auf seine Lebensweise, nämlich, dass er mit Gott gewandelt ist. Daher wird er zu den Glaubenshelden gezählt. Die zweite Person ist Abraham. Über Abraham lesen wir in 1. Mose Kapitel 17, Vers 1. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Die Heilige Schrift verwendet hier auch das Wort Tamim, wie das bei Noah der Fall war, nur mit einem kleinen Unterschied. Über Noah wird behauptet, dass er untadelig war, bei Abraham ist aber die Vollkommenheit nur ein Ziel, auf das er sich fortbewegen soll. Der Textzusammenhang lässt vermuten, dass das frühere Leben Abrahams für Gott nicht ganz wohlgefällig war. Daher wurde er aufgerufen, von nun an ein untadeliges Leben zu führen. Wie bei Noah war auch Abrahams Leben nicht frei von Sünde. Doch er hat geglaubt auf Hoffnung, da nichts zu hoffen war. Dieser Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde ein Freund Gottes geheißen. Die dritte Person ist Hiob. Ich lese Hiob Kapitel 1, Vers 8. Der Herr sprach zum Satan: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. In der Elberfelder Übersetzung heißt es bei Hiob rechtschaffen und redlich. Worin besteht die Vollkommenheit Hiobs? In seiner Beziehung zu Gott, in seiner Geradheit, in seiner Treue, in seinem Vertrauen Gott gegenüber. Er wusste, dass es keinen sündlosen Menschen gibt und deshalb sagt er am Ende seiner Qualen: Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Und schließlich die vierte Person, der König David. Und über ihn habe ich zwei Stellen gefunden, nämlich 1. Könige 11, 4 und 15, 3. 1. Könige 11, Vers 4. Also hier geht es erstmal um Salomo und dann als Kontrast zu ihm sein Vater David. Und als er nun alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu, so dass sein Herz nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, war, wie das Herz seines Vaters David. Also hier wird sozusagen ein Kontrast aufgebaut zwischen Salomo und David und das Herz Davids als ungeteilt, das heißt vollkommen bezeichnet. Und die zweite Stelle ist auch so ähnlich, ein Vergleich, 1. Könige 15, Vers 3. Ja, hier ist der Kontrast zwischen Abia und David. Und er wandelte in allen Sünden seines Vaters, die dieser vor ihm getan hatte, und sein Herz war nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Auch wenn wir bereits gesehen haben, dass die Bibel unter Vollkommenheit nicht ein sündloses Leben versteht, sind wir vielleicht an dieser Stelle etwas überrascht davon, dass David ebenfalls als Beispiel der Vollkommenheit dargestellt wird. Ihr kennt ja die Sünde Davids, also Mord und Ehebruch. Trotzdem behauptet der Schreiber des Buches Könige sogar zweimal, dass Davids Herz vollkommen, das heißt hebräisch Salem, vollkommen gewesen sei, im Gegensatz zu Salomo und Abia. Es ist wichtig festzuhalten, dass das Wort vollkommen sich nicht auf das Leben oder auf den Charakter Davids bezieht, sondern auf sein Herz. Gott begründet seine Entscheidung für David dem Propheten Samuel folgendermaßen: Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Die Auserwählung Davids hat mit seinem Herzen und dem Willen Gottes zu tun, die in Übereinstimmung waren. Denn allein Gott kennt das Herz der Menschen und er verlangt von ihnen, dass sie offen, gerade, untadelig leben, nach der Wahrheit hungern und ein vollkommenes Vertrauen ihm gegenüber haben. David besaß diese außergewöhnlichen Eigenschaften und er war in der Lage, die Gefühle, die wir im Kampf gegen das Böse alle erleben, auf hohem künstlerischem Niveau zu besingen in seinen Psalmen. Im Gegensatz zu der religiösen Praxis seiner Zeit hat David verstanden, dass irdische Opfer nicht ausreichen, um die zerrüttete Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederherzustellen. Seine aufrichtige Reue vereinte sich mit einem unbedingten Vertrauen an die Güte Gottes. Asaf, der Gesangmeister, schreibt im 78. Psalm folgendes über ihn: David weidete sein Volk Israel nach der Lauterkeit, das heißt Salem, hier auf Hebräisch, seines Herzens. Er unterordnete seinen Willen dem Willen Gottes. Wie wir gesehen haben, besaßen alle Glaubenshelden, die ich hier aufgezählt habe, eine besondere Beziehung zu Gott. Aber auf der anderen Seite hat jeder unter ihnen eine ganz persönliche, individuelle Stärke gehabt. Bei dem einen die Lebensweise, das Wandeln, bei dem anderen der Glaube, bei dem dritten Treue und Vertrauen und beim vierten das Herz. Und die Heilige Schrift hat sie alle als vollkommen bezeichnet. Aufgrund der gegebenen menschlichen Beispiele könnten wir nun definieren, was genau die Schreiber des Alten Testamentes unter Vollkommenheit verstanden haben. Erstens haben wir gesehen, dass die Vollkommenheit nicht das Vorrecht einiger wenigen privilegierten Menschen ist. Im Gegenteil. Gott hat die Vollkommenheit immer als Ziel für das ganze Volk Israel gestellt. Zweitens müssen wir feststellen, dass der Begriff Vollkommenheit von der Bibel nicht für die Bezeichnung eines sündlosen menschlichen Charakters verwendet wird. Ein sündloser menschlicher Charakter ist eigentlich uns gar nicht bekannt. Oder kennt ihr jemanden? Ja, Jesus Christus. Aber ich meine jetzt, außer Jesus Christus ist uns nicht bekannt, weil wenn es einen solchen Menschen gäbe, dann bräuchte dieser praktisch keinen Erlöser. Die für vollkommen Erklärten sind zwar nicht frei von menschlichen Schwächen, aber sie führen einen ständigen Kampf gegen Versuchungen und böse Neigungen. Und wenn sie sündigen, und wir haben ja gesehen, das war leider auch der Fall, sind sie in der Lage, ihre Sünden aufrichtig zu bereuen und ihre Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Weiterhin konnten wir auch beobachten, dass die vollkommenen Menschen sind, die mit Gott wandern. Das heißt, ihre Vollkommenheit ist nicht eine geerbte Eigenschaft, sondern eine Lebensweise. Eine Lebensweise, die sich auf eine enge Beziehung zu Gott gründet und dessen Kennzeichen Offenheit, Ehrlichkeit, Unsträflichkeit und alle anderen Charaktereigenschaften sind, die von den Bibelschreibern unter Tamim und Salem verstanden wurden. Denn es steht geschrieben, falsche Herzen sind dem Herrn ein Greuel, aber Wohlgefallen hat er an den Frommen, das heißt Tamim, in Sprüche Kapitel 11. Schließlich können wir feststellen, welcher Zusammenhang zwischen dem Wandeln der Vollkommenen und dem Gesetz Gottes besteht. Die Heilige Schrift glaubt nicht an die Zukunft eines von dem Natur- und Sittengesetz Gottes getrennten Lebens. Wohl denen, die im Gesetz des Herrn wandeln, heißt es im Psalm 119. Es würde allerdings ein Fehler sein zu glauben, dass das Alte Testament die Vollkommenheit als eine Frucht des Gehorsams gegenüber den Geboten Gottes betrachtet. Richtig ist genau das Gegenteil. Aus dem Weihegebet Salomos geht deutlich hervor, die Vorbedingung für das Halten der Satzungen und Gebote Gottes ist das ungeteilte Herz bei dem Herrn. Also nicht erstmal Gebote, Satzungen, alles und irgendwann kommt dann das Herz, sondern gerade umgekehrt. Zuerst das Herz, nicht? Gott möchte ja unser Herz haben und dann kommen auch alle Gebote und alles, was Gott von uns wünscht und haben möchte. Eine wunderbare Erheißung ertönt für alle, die Gott mit ungeteiltem Herzen anbeten. Denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. In 2. Chronik, Kapitel 16. Diesbezüglich gibt es kaum eine schönere Formulierung als die des Königs David, der Gott um ein reines Herz bittet, damit er den Übertretern die Wege des Herrn lehren kann, dass sich die Sünder bekehren. Diese waren die Grundaussagen des Alten Testamentes über die Vollkommenheit, eine Lebensweise, die Gott von jedem gläubigen Menschen erwartet. Möge der Heilige Geist uns allen ein reines Herz schenken und uns zu einem untadeligen, unsträflichen, gottgefälligen Lebenswandel befähigen. Amen.